Meine Damen und Herren, Sie, etliche von Ihnen können sich noch erinnern an die Lesungen unserer Beat-Autoren Jack Hirschman, Janine Pomivega und Ed Sanders, der damals ein Lied für George Bush kreiert hat auf der Bühne. Es waren Lesungen damals, die im Umfeld der Beat-Literaten waren. Heute gibt es eine Lesung, die ähnlich ist, aber ein anderes. Der Grund kommt woanders her und das ist dann mehr so Francis Picabia, Jakob van Hodis,
Saddam Hussein
und Paul Renner.
Idi Amin haben wir vergessen.
Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, denn Sie werden noch ganz viel erfahren jetzt. Danke.
Super. Vielen Dank für den Besuch. Ich bin ganz gerührt. Also, es gibt Vernissagen von mir, da bin ich mit mir selber nur beschäftigt. Also ich werde wahrscheinlich auf Poesie umsteigen, wie ich sie, man hat mehr Publikum. Die Lesung ist in zwei Teile, ich mache es relativ kurz, also ich bin jetzt nicht ein Langleser, weil ich auch schlecht lesen kann. Bin Legastheniker und ich sehe auch nichts, also so verändern sich auch die Texte permanent. Der erste Teil nennt sich Selbstauskunft, so wie man das hinten in die Bücher immer sieht, Biografie nennt man das auch und so weiter. Und der zweite Teil ist eine gelebte Prosa, die einhergeht mit einem speziellen Teil der Selbstauskunft. Begrüßung und Instruktion an die Gäste, die Partitur mitzulesen und an den Geräuscheinlagen mitzuwirken, die vorhandenen Getränke zu trinken und sich flegelhaft zu benehmen. Hier gibt es, weil bei den anderen Lesungen habe ich gesehen, gibt es immer so einen Wettbewerb, Zettel reinschreiben, Name und sowas und da gewinnt man was. Bei mir ist es jetzt so, da vorne steht eine Flasche Schnaps, eine sehr spezielle, ich habe das Etikett zugeklebt. Die Manuela geht dann rum mit dieser Flasche während der Lesung und tut es dran riechen oder in Becher ein bisschen rein. Wer das rauskriegt, was das für ein Schnaps ist, kriegt gleich die Flasche. Und bitte, wenn Sie eine Idee haben, rufen Sie die einfach raus. Sie sollen mich ruhig unterbrechen. Ich höre das schon, wenn das richtig ist. Zack, bumm, sage ich, okay. Jetzt ist es aber noch, es gibt eine relativ einfache Lösung. Es gibt aber eine kompliziertere. Dieser Schnaps hat dann zwei Namen. Wer den zweiten auch noch verwischt, das ist wirklich schwierig. Ist immer das Vorarlberg da? Aha, okay, da haben drei einen Vorteil. Wenn die das rausfinden, dann kriegen sie diese zwei wunderbaren Schallplatten von Indimstrei dazu, mit der Flasche. Ich beginne. Applaus bitte für jeden, da oben und da unten. Applaus, Applaus, Selbstapplaus ist angebracht. Kindheit, erster Teil. 1957 bin ich oder wurde ich? 1957 bin ich oder wurde ich in Bludenz geboren? Und ich weiß immer noch nicht, was das heißt. In meiner Erinnerung war mein Vater ein sehr beschäftigter Landarzt. Meine Mutter schien um ein Vielfaches mehr beschäftigt zu sein, insbesondere als Geburtsmaschine. Sie konnte mir nie genau sagen, wie viele Geburten sie hinter sich gebracht hatte. 8, 9 oder 10. Jedenfalls war ich die Letzte. Also bin ich oder wurde ich? Bis zu meinem 8. Lebensjahr wuchs ich in Talas im Klostertal auf. Meine Kindheit scheint recht unkompliziert gewesen zu sein. Die obligatorischen Watschen von meinem Vater und die Fußtritte meiner Brüder schienen meine ländlichen Träumereien nicht besonders beeinträchtigt zu haben. Wozu schreibe ich das? Zu welchem Zweck? Für wen und für was? Für mich, für lauter Selbstbeeindruckerei, etc., etc. Das Publikum fängt an zu gähnen. Reinstes Kalkül, den inneren Mechanismus beobachtend, der mir sagt, schau her, Das ist doch was zu erzählen. Das ist was Erzählenswertes, Beeindruckendes, Selbstbeeindruckendes, um festzustellen, dass es genauso nichts ist, was ich über mich und durch mich über andere sage. Das pure Nichts, einen Haufen hochgestapelt, immer höher, bis der Haufen in sich zusammenbricht. Das Ich, ein materialisierter Haufen, ein Haufen materialisiertes Nichts. Hallo hier da unten und da oben, hier geht's um nichts. Also alle rauf auf den Sockel und runter. Rauf auf den Sockel und runter. Die Kniebeugen rauf und pumpst die runter. Und rauf und runter. Super. Kindheit, zweiter Teil. Mit 8 Jahren kam der Umzug nach Bregenz und von da an ging's bergab. Überfüllte Klassen, die notwendigen Schlägereien mit den mir nach Kräften weitaus überlegenen Arbeiterkindern aus der Südtiroler Siedlung und der Eintritt ins Bundesgymnasium Gallostraße zu einer Horde traumatisierter, gewalttätiger akademischer Nazis ließen mich tief sinken. Runter ins Loch, down in the hole. Brrr. Zu schwach, um sich diesem Mechanismus aus Gewalt und Erniedrigung entgegenzustellen, schlich ich mich in den, Zwischenunterricht, das wäre noch besser, schlich ich mich in den Zwischenunterricht, genannt bildnerische Erziehung. In den anderen Fächern war ich sowas wie eine schwach leuchtende Petroleumsfunzel. Ich hatte in den ersten 3 Gymnasialklassen 3 verschiedene Zeichenlehrer, regionale Größen in der Vorarlberger Kunstszene, die alleine durch ihr Erscheinungsbild nicht in die Gilde der raufrasierten Nazitypen passten. Der rotbärtige Tone, Fritz mit dem gewaltigen Leibesumfang und Richard, ein meines Erachtens sehr guter Künstler, der mich nach meiner ersten Ausstellung auf den Tod hin hasste. Das Oberstufengymnasium absolvierte ich in Dornbirn-Schorn. Im Zug nach Dornbirn traf ich mehrmals den Poeten Kurt Brachertz, der sein Leben lang meine intellektuellen Ambitionen ölte, bis er 2020 verstarb. Ansonsten interessierte mich die Schule 0, Josef. Meiner Mutter zuliebe händigte ich ihr 1976 den Maturazettel aus und damit war Vorarlberg für mich passé. Drei, raus aus dem Loch. Erste Erleuchtung. 1972 kam ich als ich 15 war, kam es dann ganz anders. Die Galeristin Ursula Grinzinger eröffnete in Bregenz ihre erste Galerie und ich sah Kunst, die nicht in Westermanns Monatszeitschrift meines Vaters passte. Ich begann für die Galerie Plakate aufzuhängen und bekam dafür Kunstkataloge und Hinweise, welche Ausstellungen ich mir anschauen sollte. Die Szemann-Dokumenta 5 1972 in Kassel brach wie ein Orkan über mich herein und mein Empfinden durch das, was ich dort sah, wurde empfindlich gestört. Besonders die Abteilung der individuellen Mythologien, der Wiener Aktionismus und die Künstler Paul Theck und Edward Kienholz sind mir von dieser Ausstellung her in tiefster Erinnerung. Im Jahr darauf, 1973, pilgerte ich zum Edinburgh Festival und sah das Cricket Theatre von Thaddäus Kantor, wo die Theaterbesucher durch eine überdimensionale Mäusefalle geschleust als KZ-Häftlinge verkleidet zu Statisten wurden. Einer davon war Josef Beuys, der auf mich einen recht beeindruckenden Eindruck machte. Im darauffolgenden Jahr sah ich den Musiker San Ra, ein Freejazzer der Extraklasse, mit seinem Orchester in einem New Yorker Club. Ich wusste nicht mehr, ob das Musik, Theater, Schauspiel, eine kultische Handlung oder was weiß ich was war. Die Grenzen zerflossen, die Horizonte wurden unendlich und mein Empfindungsvermögen war dermaßen gestört, dass eine Neuordnung meinerseits dringend nötig wurde. Am 1.12.1976 sah ich eine Aktion von Hermann Nitsch in einem heruntergekommenen Keller in Mailand. Ich war am Höhepunkt meiner Verwirrung angekommen. Die mehrstündige Aktion von Nitsch ging lückenlos in ein Fest über. Das Gelage auf dem vom Blut überfluteten Boden
war Teil der Aktion und ich begriff, dass sich hier etwas vollzog, wo das Kunstwerk den Ort assimiliert, der Besucher zum Mitwirkenden wurde und sich alle herkömmlichen Grenzen des Theaters in Luft auflösten. Ich wurde mir bewusst, dass sich meine Umstände durch diese drei Ereignisse, das Cricket Theater von Cantor, das San Ra Orchestra und das Orgien-Mysterien-Theater von Nietzsche, dessen Assistent ich dann von 1976 an wurde, radikal verändern müssen. Diese Ereignisse warfen mich aus der Bahn. Im Nachhinein betrachtet war durch diese Ereignisse der göttliche Funken zu meiner künstlerischen Existenz geboren. Aber was tun? Einmal alles kurz und klein schlagen und die Batschen strecken. Zweimal alles kurz und klein schlagen und die Batschen strecken. Dreimal alles kurz und klein schlagen und so weiter und immer die Batschen strecken. Und die Batschen sind immer noch nicht gestreckt. Ein Haufen Widerspruch, eine Anhäufung von Energie durch Zeit und Raum, ohne Programm und Ziel, befreit von Kalkulationen. In meiner künstlerischen Arbeit wähle ich keinen Standpunkt, noch nehme ich Stellung. Suspekt sind mir jene Künstler, deren Absicht ich leicht durchschauen kann. Eine Mischung aus Kalkül und Vortäuschung, sind sie doch Sklaven des Effekts. Künstlerbünde, Feuilletonisten, Subventionisten, Vereine, für denen das Flache nach oben organisiert wird, selbstbewusstseinsfördernde Vereine, Akademien, Wohltätigkeitskongresse, Biennalen, Triennalen und das literarische Quartett, lauter Anker aus Kork. Sie wirken auf mich wie professionelle Sitzungsberichte vom Nichts. Das Lehramt für göttliche Funkologie ist noch nicht erfunden. Das Nichts in den Menschen hineintragen, das bedingt, dass man so tut, als ob sich gesellschaftlich gibt, vom sozialen Engagement erfüllt ist und lobt, was alle loben. Die Hunde überfüttern, die Katzen überfüttern, die Maulaffen überfüttern, Allgemeinheit als die einzige und letzte Instanz anerkennend, das Loch anerkennen. Bitte hier wieder großen Applaus, da runter ins Loch, alle das Loch anerkennen. Ein rücksichtsloses Ja zum Leben. Das klingt nach Programm, nach Religion und überhaupt gefällt mir das Wort rücksichtslos auch nicht. Dann eben ohne Programm und ohne Religion durch das Wort hindurch und den Ball möglichst flach halten. Mit flacher Intelligenz durch Zeit und Raum. Schon wieder Zeit und Raum, was ist das eigentlich? Und was gibt's denn sonst noch? Das große Zerfasern hat begonnen. Der Einheimische meint differenzieren, der Ausheimische meint auflösen. Der Einheimische sagt strukturieren, der Ausheimische meint Vogelgezwitscher, bitte alle pfeifen. Lauter Ausheimische, super. Die Riten der Selbstauflösung zelebrieren unter diesem babylonischen Turm der Vogelkommunikation. Vergangenheit, Gegenwart, Plusquamperfekt etc. Was ist das? Wenn einem das gegenwärtige Sein zwischen den Fingern davonrinnt, wenn einem die Gegenwart einfach so abhanden kommt, ohne Wenn und Aber, die Masse oder die Dirigenten der Masse behaupten sich als funktionelle Gesellschaft und sehen sich als geistige Funktionäre, Kuratäre, etc. Gut, ja, sieht man es, oder? Gut, ich will nicht, ich habe es aber schon dreimal vorher durchgelesen. Gut, ich will nicht in Ihrem Sinne funktionieren, noch ein gesellschaftlicher Funktionär werden. Bei mir geht es ohne den göttlichen Funken ab. Ich begreife, dass ich in einer funktionellen Gesellschaft lebe, voll von Individuen, das Funktionelle betonend, beziehungsweise eine Wertschätzung vom Funktionellen daherplaudern, ohne dass ich je begreifen werde, was denn am sogenannten Funktionellen so interessant ist. Der Tischler verzichtet auf die zusätzliche Kurve im Kasten. Okay, gut, ist mir aber auch vollkommen wurscht. Mehr als einen organischen Zeitvertreib kann ich in der Bejahung des Funktionellen nicht erkennen. Raus, rein, zack, bumm, raus, rett, zack, gebockt er raus, rein, zack, bumm, raus, rein, zack, bumm, in Mutterstübelein, trara, die Chin Chin Bum. Ja, das gefällt mir, hier gibt's nur Stübele und Chin Chin Bum. Hier muss man nichts entlagern, das ist schon so gedacht, dass es hier nicht zu entlagern gibt, in Mutterstübelein, trara, la, 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 la. Das ist wunderbar. Danke. Lesung, zweiter Teil. Manuela schon abgehauen. Ah, da, super. Becherle haben wir auch noch. Also jetzt Gewinnspiel während der Lesung. Ich habe in meinem Leben oder andere sagen in seiner künstlerischen Karriere, wow, super, ja, Projekte gemacht, die ihr wahrscheinlich als vollkommen sinnlos empfindet, auch ich. Aber das war immer die Voraussetzung, mit dem Sinnlosen anfangen und es so lange zu betreiben, bis es sich, was ich vorher gesagt habe, bis sich das Nichts materialisiert. Und habe 1995 ein Buch in die Hand bekommen von einem englischen Verlag in Englisch, und das hieß The Decadent Cookbook. Ich koche auch sehr gern, aber das hat mich umgehaut, das Buch. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe eine ziemliche Sammlung über dekadente Küche, also da reden wir dann auch von der Renaissance, Bartholomäus Capi, Leibkoch, Pius des Siebten und dergleichen, wo man halt 1000 Amselzungen braucht und einen Pfau ausstopft und so Sachen, oder? Allerdings in dem Buch war mehr drin und es war sehr, sehr literarisch. Das ist ja ein Dreifachgewinn! Manuela! Der Rest kriegt er, nichts mehr ausschenken. Gehört er? Gehört alles dir. Und hier auch. Bitte. Super. Bravo. Der Herr schaut aus wie der Dr. Schafett in Bregenz, der erste Psychiater. Super, freut mich. Naja, und anhand dieses Buchs habe ich natürlich ein irrsinniges Interesse an den Autoren bekommen, die in London leben, beides, in Oxford, Professoren in Oxford, die eine 4 Bücher dann geschrieben haben. Es gibt den Decadent Gardener, den Decadent Traveller und den Decadent Sportsman. Und nach dem ersten Buch haben wir eine Gemeinschaftsproduktion aufgenommen. The Hellfire Touring Club. Ich lese jetzt noch 3-4 Seiten, sobald er anfängt zu gähnen, zack, bumm, stoppi. Es ist sozusagen die Vorgeschichte, wie es zu diesem Club kommt, was der Club ist, was er zeigt. Und ich kann euch nur verraten, es gibt keinen Clubvorstand, es ist kein eingetragener Verein. Die Gäste, die wir in den Club einladen, wissen gar nicht, dass sie Mitglieder sind vom Club. Genauso laden wir sie auch wieder aus. Und es gibt einmal im Jahr eine Einladung auf einer kleinen, wunderschön gestalteten Einladungskarte. Man möchte sich bitte am 3.11.2004 am Tubkal, das ist der höchste Berg von Marokko, unten in der letzten Kasper treffen. Ich schwöre euch, die Leute kommen alle. Es gab eine andere Einladung ins Valpolicella-Tal, weil da gibt es noch einen Brieftaubenturm in Funktion. Und solche Sachen suche ich mir dann aus und lade die Leute dorthin ein. Und da gibt es natürlich dann auch spezielle Ereignisse dafür. Ich beginne. Eine kurze Geschichte des Hellfire Touring Clubs. Auf der Flucht vor den Barbaren. Am Montag, dem 8. Januar 1994, verschaffte sich eine hässliche Verschwörung von Polizisten, Gerichtsvollziehern, Steuereintreibern und Wachmännern gewaltsam Eingang durch die Vorder- und Hintertüren des Decadent Restaurant in Edinburgh. Damit erhielten diese Leute Zugang zu einem der legendenumworbensten Theaterräume der Stadt. Das Innere zeigte merkwürdige Ähnlichkeiten mit Carpaccios Massaker der Unschuldigen. Auf Möbel und Dekor glänzten die viskösen Rückstände magischer und vitaler Flüssigkeiten. Die Überbleibsel einer grotesken Feier der Ausschweifung lagen rundum verstreut. Aber wir, die Besitzer des Restaurants, hatten das Gebäude schon verlassen. In diesem Moment waren wir auf einem Einflachflug unterwegs nach St. Petersburg. Es war für uns eine verheerende Zeit. Das Decadent Restaurant hatte für einen kurzen, anregenden Augenblick wie ein Feuerwerk die dunkle Nacht der britischen Gastronomie erleuchtet. Nur um jetzt in einem Regen von Funken und Rauch zu Ende niederzustürzen, zerstört von dem umfassenden Stumpfsinn und der engstirnigen, moralisierenden Mittelmäßigkeit, gegen die es so hart angekämpft hatte. Wir selbst stürzten uns in eine Periode des Umherschweifens und Herumstocherns in den Ruinen alter Zivilisationen und unseres eigenen Lebenswerks. Was übrig blieb, war ein dünnes Konvolut an Erinnerungen, Rezepten, philosophischen Zerstreuungen, das später unter dem Titel »The Decadent Cookbook« veröffentlicht wurde. Nach einer Periode des Exils, von dessen bittersüßen Früchten wir in einigen der wucherndsten und schönsten Städte der Welt gekostet hatten, wurden wir von Miss Conchita Gordon eingeladen, auf ihrem großartigen Landsitz in Irland einen dekadenten Garten zu entwerfen. Dieses Projekt erwies sich ebenso dem Untergang geweiht wie das Restaurant. Wir brachten eine Aufführung von einem der pornografischsten Stücke der englischen Literatur auf die Bühne, Sodom, des Earls of Rochester. Der lokale Priester führte den Mob gegen uns. Dieses Debakel wird in voller Länge in The Decadent Gardener geschildert, einem Buch, das zu schreiben wir in unserem neuen Exil genügend freie Zeit hatten. Vom Weltschmerz getroffen, vom Herumschweifen schließlich müde, ließen wir uns zuletzt in einem bescheidenen Kabarett-Bordell in Old Havanna nieder. Natürlich war seit unserer Flucht aus Edinburgh von vielen Orten nach uns gefragt worden, etc., etc. Das sind jetzt 40 Dinger gekommen, zum Beispiel, Spielcasino Las Vegas, etc., etc. Ich kürze das ab. Wir zogen aber irgendwie Havanna fort, um zu bleiben. Dann erhielten wir im Frühling 1998 eine vielversprechend klingende Einladung. Sie erreichte uns per Telefon von einem gewissen Mr. Paul Renner, der, wer sich bald herausstellte, ein bizarr gekleideter österreichischer Künstler, Chaostheoretiker, Schamane, Zugangsöffner zum Wiener Aktionismus und kreativer Wirbelwind in einem war. Er benachrichtigte uns, dass er das Decadent Cookbook mit höchstem Interesse gelesen hätte und lud uns ein, ihn bei dem Kunstfestival, das er in Schwarzenberg im Bregenzer Wald organisiert hatte, zu besuchen. Vakanz, 95 ist das Festival. Er versammelte dort eine Karawanserei von Künstlern, Schriftstellern, Köchen, Poeten, Performern und Industriellen. Leute wie Daniel Spörri, Ferran Adria oder Thomas Grasso, den habe ich nicht eingeladen, den kenne ich auch gar nicht, versammelten sich, um Essen und Kunst zuzubereiten, zu konsumieren und darüber zu philosophieren. Es gibt von den beiden, Medler Luke und Dorian Gray, so ein kurzer Hinweis im Buch: Das, was sie meinen, dass erlogen ist, ist wahr. Und was sie meinen, dass wahr ist, ist erstunken und erlogen. Wir gingen hin, wir machten eine Performance. Wir wurden im gleichen Maße gepriesen wie heruntergemacht. In diesem Augenblick wurde von uns dreien der Hellfire Touring Club aus der Taufe gehoben. Für den profanen Geist ist es schwierig, die historische Natur dieser Begegnung zu begreifen. Die engste Parallele wäre vielleicht das Treffen von Roosevelt, Churchill und Stalin in Yalta. Aber nicht einmal das entspricht ganz der wahren Bedeutung. Unser Triumvirat machte sich augenblicklich daran, die Karte kreativer Zusammenarbeit neu zu zeichnen. Seltsame Hybridformen von Reisen, Essen, Performance, Malerei, Schreiben, Bildhauerei und Ausstellung zu entwickeln und eine Kreatur zu formen, die so bizarr ist wie irgendeine, die sich aus den Seiten eines mittelalterlichen Bestiariums herauswindet. Pilgerfahrten. Im dunklen Herzen des Hellfire Touring Club stand die Idee der Pilgerschaft. In den nächsten 3 Jahren zogen wir zu 19 verschiedenen Gelegenheiten aus, um uns vor den schillerndsten, kerzenerleuchteten Altären der größten Dekadenz der Geschichte niederzuwerfen, um unsere eigene Ankündigung zu zitieren. Angetrieben von Absinth und utopischen Visionen, navigierend mittels Schwarzlicht und außersinnlicher Perzeption entwerfen die 3 Schamanen der gastronomischen Apokalypse eine Karte der Labyrinthe des hermetischen Europa auf der Suche nach der Dekadenz, dem Abseitigen und dem Extremen. Folgen diese blasphemischen Testpiloten des sich auflösenden Selbst den Spuren des Mysteriums und der Inversion, die die großen Erleuchteten der Vergangenheit hinterlassen haben. Cagliostro, einfach der allergrößte Scharlatan, bewundere ihn sehr. Auch Goethe hat ihn sehr bewundert. Baudelaire, Madame Blavatsky, Sir Francis Dashwood, Erzherzog Ferdinand II. Von Tirol. Aber Pilgerschaft war nur ein Aspekt unseres Unternehmens. Darunter fand auf einer intestinalen Ebene eine Reise durch den Körper statt. Wir verstanden den Kontinent Europa als einen anästhesierten Koloss, der auf dem Operationstisch der Geschichte ausgestreckt lag und zwischen Leben und Tod schwebte. Unsere Reise über den Kontinent war gleichzeitig als eine albtraumhafte endoskopische Expedition durch die Drüsenkanäle konzipiert, die ein lebenswichtiges Organ mit dem anderen verbindet. Unsere Reisen begannen mit dem Mund, dem Höllenschlund, dem Hölleneingang, als Suche nach dem Eingang zum Hades in Sizilien. Von dort ging es weiter. Mit der Zunge nach Edinburgh, der Nase nach Neapel, den Augen nach Kremsmünster, den Ohren nach Boldu, dem Gehirn nach Sils Maria, den Armen nach Old Worden, den Fingern nach Gesualdo, dem Herzen nach Dornach im Strudengau, den Brüsten nach Catania, den Lungen nach Prag, der Seele nach Le Sainte-Marie de la Mer, dem Magen nach Schloss Ambras, der Leber nach Gardone, dem Knochenmark nach Sérignan-du-Comton, dem Penis nach West-Wycombe, den Hoden nach London, der Vagina nach Las Medulas und der Gebärmutter schließlich nach Wien. Unsere Pilgerreisen lag eine Philosophie zugrunde. Die Reisen würden lang vergessene Schauplätze der Dekadenz in einem arkanen Netzwerk von hermetischen Kräften und Energiefeldern zusammenführen. Wir würden ein emblematisches Zeichen wie eine Tätowierung oder ein Stigma auf dem Körper eines ganzen Erdteils anbringen und durch diesen Akt einer kalligraphischen Performance eine neue Morgenröte der Dekadenz einleiten. Allmählich wurde uns klar, an welchem Punkt am östlichen Horizont diese Morgenröte erscheinen würde. In der Mitte zwischen Atlantik, Mittelmeer, Schwarzen Meer und Baltikum, den Endpunkten unserer Reisen, musste der Schoß, der uns und unser Restaurant neu gebären würde, eine Stadt sein, deren bloßer Name von uralten Echos der Korruption widerhallt, wie eine geflüsterte Verführung in die Kathedrale nach Wien. Auf diesen Reisen sammelten wir wie Botaniker auf einer Pflanzensuchexpedition eine fantastische Aufstellung von Spezimen, und zwar beiläufig gesagt Charaktere, Orte, Gerüche, Wunden, Ärger, Fahrpläne, Krankheiten, Poesie, offizielle und nicht offizielle Schreiben, Paläste des Eros und der fiktiven Technologie. Was tun mit diesem Füllhorn von Detritus? Bevor wir unseren Bestimmungsort und unseren Schicksalsort Wien erreichten, entschieden wir uns, ein Buch zu machen. Nein, nicht ein Buch, das Buch. Und wir würden dieses Buch nach Wien bringen. Das Buch, das sind ein paar Fakten. 22 Exemplare von diesem Buch erzeugt. Jedes Buch misst 130 cm Höhe, 65 cm breit und 85 cm tief und wiegt ca. 50 Kilo. Besteht aus 20 Schubladen und ist mit Materialien von Blei bis Schweinsblasen gefüllt. Jede Schublade enthält Renners explosiv-alchemistische Gemälde, also Originale, ausgeführt mittels Materialien wie Paprika, Siegelwachs, Galle, Blattgold etc. etc. und einen Text von Medler Lucan und Dorian Gray. Die Texte wurden von Christian Tannhäuser auf eigens gefertigten Papier handgesetzt und zusammen mit einem Holzschnitt gedruckt. Sie können auch das, wie so ein Buch ausschaut. Also das ist das Buch im Buch. Das ist die Anleitung zum Buch, das Buch. Ja, okay. Jetzt geht's noch? 5 Minuten? Oh, da geht schon einer. Der Tierer ist schon eingeschlafen. Er muss sich schneller lesen. Ja, ist das nah. Die erste Sichtung vom Buch war im Travelers Club in London. In einem feuchtkalten, das war so, wir haben diese Reisen alle geplant, aber die kosten natürlich sehr viel. Und das, die Herstellung dieses Buches war immens teuer, weil wir einfach immer darauf gezielt haben, dass wir das allerfeinste, tollste und teuerste Material verwenden. Haben aber überhaupt kein Geld gehabt. Jetzt habe ich in London Freunde zusammengetrommelt und habe ihnen das Nichts verkauft in Subskription. Das habe ich aber fest veranstaltet. Und wie wir dann alle richtig alkoholisiert waren, gab es dann wirklich 3 Herren, eine Dame, zwei Herren, eine Dame, und die haben dieses Buch in Subskription gekauft und somit konnten wir 3 Jahre lang reisen und das Buch herstellen. Das war im Travelers Club in London. An einem feuchtkalten Novemberabend im Jahr 2001 versammelten sich die Mitglieder des Hellfire Touring Clubs in den muffigen Grandeur dieses Palais der Wurzellosen. Während sie sich am Feuer in der Bibliothek wärmten, bewunderten die einen den Fries aus dem Tempel von Basset, der um die Buchregale läuft, während andere die Karte für das Dinner studierten. Das habe ich gekocht. Naja, jetzt ist es das, was ich vorher gesagt habe. Also auf der Karte stand Embryos der Nilwasserschlange, pochiert in verdampftem Gold. Filets vom Tiroler Jaguar in einer Blutorangensauce, ein Xanadu aus unterirdischem Gemüse, Kartoffeln-Voodoo-Style und fermentierte Durian-Emulsion. Wenn man es isst, hat es eine Ähnlichkeit zu dem, was ich gekocht habe. Die Türen zur Bibliothek öffneten sich, hereingefahren wurde das erste Buch, umhüllt von einem glitzernden Ornament aus schwarzen und goldenen Lachshäuten. Obenauf lag ein riesiger Teufelsfisch, dessen Maul wie eine albtraumhafte Vagina den Tater ausklaffte. Die oberste Schublade wurde zeremoniell geöffnet und der erste Text, der Eingang zum Hades, wurde herausgenommen. Während seine Silben intoniert wurden, trug ein Paar nackter Mongolen Renners Bild zu diesem Thema durch den Raum. Ein Moment dekadenter Geschichte glimmte durch die Bibliotheksfenster und beleuchtete den sich hebenden Nebelvorhang in Pall Mall wie eine Phantasmagorie. Geht's noch? 2 Minuten? Gut. Ihr könnt ja aufstehen und Schnaps holen gehen oder sowas. Also die Nacht der vergoldeten Kälberschnauzen, das ist die zweite Sichtung vom Buch. Da war dann schon mal ein Buch zur Hälfte fertig. Fondazione Morra in der Via Vergine in Neapel. Schauraum für einige der wildesten Kunstwerke im Umlauf und temporäres Heim ihrer Schöpfer. Hier findet die erste Aufstellung der Bücher statt, halb gefüllt. Man erreicht die Galerie über 2 sich verschränkende Treppen, die direkt aus Piraneses Werk stammen. Die Besucher durchqueren eine Flucht von Räumen, die Druckkammer, das Theater des Gedächtnisses, das Charlataneum, der Kartenraum und die Zambracker. In jeder Kammer stehen verschiedene Schränke, sinistre Wächter ihrer Inhalte. An den Wänden hängen Renners Bilder. Auf dem Boden des Charlataneums liegt zertrümmert Gottfried Bechtols Crashed Porsche. Ein Tisch dehnte sich über die ganze Länge der Hauptgalerie, der Zambracker, und trägt das Gewicht einer weißen Wachsfigur. Bei näherer Betrachtung erwies sie sich als verhüllter Christus, eine Kopie der liegenden Marmorstatue, die Fürst Raimondo di Sangro für die Kapelle di San Severo in Auftrag gegeben hatte. Für jeden sehr, sehr empfehlenswert, diese Kirche in Neapel zu sehen. 4 mit Blattgold überzogene Kälberschnauzen sehen für jeden, der an den Tisch tritt, aus der Distanz wie Wache haltende Cherubine aus. Schalen voll Kaldaunen schmücken die Tafel, Embleme unserer intestinalen Reisen. Die dritte Sichtung war im Kubinhaus. Mitten in der Galerie steht ein Buch. Das war das erste Buch, das dann fertig war. Es ist geleert und sein Inhalt liegt zwischen zwei sauberen, liegt sauber auf, als eine Reihe auf dem Fußboden. Die Wände der Galerie sind mit einer Serie von Tannhäuser-Holzschnitten bedeckt, die die Mumien der Kapuzinerkatakomben in Palermo zeigen. Die Bilder dieser verdrehten, grimassierenden Figuren sind von Rändern mit Wachs überzogen. Was im Halbdunkel des Kubinhauses noch geisterhaftere Umrisse hervorruft. Alfred Kubin, der Seher von der anderen Seite, wäre entzückt gewesen. Eine Performance aus dem Buch beginnt. Mädler in einem schweren Astrachan-Mantel gehüllt und mit flacher irischer Mütze schwebt in einem Kreis von Teelichtern. Er intoniert den Text »Die Geisterorchidee«. Die Stimme der Toten sprechen durch ihn wie durch ein Funkgerät. Seine Stimme krakelt von Psychostatik. Hinter ihm sitzt Günther, ein dekadenter Gärtner und Musikant in einem bildschwarzen Seidenhemd mit Rüschen und entlockt seiner Elektrogitarre ein Lamento. Und bei der nächsten Sichtung, und dann höre ich auf, kommen wir in die Kunsthalle nach Wien am Karlsplatz. Da konnte ich dann zum ersten Mal 2004 dieses ganze Projekt vorstellen. Auch zu diesem Anlass kam dann bei Matthes & Seitz dieses Buch heraus, das ist im Grunde genommen das Tagebuch aller unserer Reisen. Jetzt soll das dekadente Restaurant als Kunstwerk wieder errichtet werden. Ein dionysischer Tempel für Diners, Malkunst und Performance. Die Kunsthalle am Karlsplatz wirkt wie eine Likebox, wo die Diapositive unserer zahlreichen Reisen gezeigt werden. Der Nachtclub der Aufklärung. Das Glashaus, in dem die exotischen Blumen erblühen werden. Am Tag zeigen die Räume die Ausstellung, bei Nacht werden sie zu einem Restaurant transformiert, einem Theater der dekadenten Cuisine, pulsierend von barocker Energie, angetrieben von stürmischen Cocktails, seltenen Weinen und Speisen aus den Laboratorien der erfahrensten experimentellen kulinarischen Künstler der Welt. Also ich war schon immer so gescheit, dass ich nicht nur selber koche, weil so gut bin ich nicht, aber es haben dann so Leute wie Eckhard Witzigmann oder Ferran Adria gekocht nach einer Vorgabe von mir. Es gab jeden Abend, also 17 Tage, 24 Stunden ging das durch. Und alle 24 Stunden ist ein anderes Kochteam gekommen und ich habe eine andere Vorgabe gegeben, weil es ein anderes Thema war an diesem Tag. Vier Räume umfasst diese einzigartige Kreation. Also ich habe die Kunsthalle sozusagen geviertelt, das Teatro Anatomico, eine Cocktailbar während der Stunde der Dunkelheit geöffnet, rund um den Seziertisch des anatomischen Theaters von Bologna designt, geschmückt mit Renners Kadaverbildern aus den Katakomben von Palermo. Ein Ort, um sich in einer Atmosphäre terminaler Anästhesie zu entspannen. Die Zambracca, eine luxuriöse Kreuzung von Bibliothek und Speiseraum. Sie ist mit esoterischen Büchern, Hallstattschädeln und Wunderkammerobjekten bestückt. Von der Decke hängen Skelettdarstellungen aus dem Wiener Naturhistorischen Museum. Also das ging damals noch. Die haben wirklich, ich konnte das Museum plündern und alles in diese Installation setzen. Sie waren mir wohlgesonnen, es ist auch geblieben, bis halt dann die Direktion gewechselt hat. Jetzt geht es leider nicht mehr. Das Zentrum ist eine Tafel mit Plätzen für 28 Gäste, an der sie in verschwenderischem Stil denieren und halluzinieren werden. Und dann kommt noch die Pharmazie, eine Schaustellung rund um eine chinesische Apotheke aus Suzhou aus dem 19. Jahrhundert als Schmelztiegel, wo Köche das Rohmaterial von den städtischen Märkten in Traumgebilde, Astralvehikel und Skulpturen der Geist-Körper-Schnittstelle transformieren. Und zuletzt das Visionarium, das war ein Projektionsraum, ein Planetarium, ein Performance-Space, in dem die kulturelle Karte des Hellfire Touring Clubs mit unsichtbarer Tinte gezeichnet wurde. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Paul Renner. Das Buch muss man leider bestellen. Gibt es am Büchertisch?
Nein, das ist nur ein einziges Exemplar noch. Wir haben auch verschiedene aufgegessen. Es gibt ein Rezept aus Hamburg, aus der Reeperbahn, Seilpenne. Wissen Sie, was eine Seilpenne ist? Das war die billigste Übernachtungsmöglichkeit für Matrosen. Und die saßen auf einer Bank und davor war ein Seil gespannt.
und an denen hing sie. Und am 6. der Früh kam einer rein, hat das Seil aus der Wand gerissen und dann sind sie runtergestürzt und dann sind sie wieder rausgegangen, oder? Das war sozusagen der Wecker und das war extrem billig und daneben gab es ein Wirtshaus, da hat man am Bierdeckel im Bier 24 Stunden ziehen lassen, dass er so aufquillt und hat den paniert und dann hat man gegessen. Wieso erzähle ich das? Hab schon wieder vergessen. Ach so ein Wechsel zum Buch essen.
Herzlichen Dank, Paul Renner. Sie sehen hier ab 15 Uhr Doris Dörrier.
Oh, da habe ich jetzt gedacht, super. Die kann wirklich lesen. Danke.